Unser Predigttext heute kann gut sein, kommt euch bekannt vor. Es ist ein bekanntes Gleichnis, findet sich im Lukas-Evangelium Kapitel 18 und ist überschrieben mit der Pharisäer und der Zöllner. Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, spricht Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Heute können wir uns ganz entspannt zurücklehnen in der Predigt. Also so gut es geht eben mit den Holzbänken, können wir uns ganz entspannt zurücklehnen, denn, großer Vorteil für uns alle, es geht nicht um uns. Das ist schön, oder? Das sind wir gar nicht angesprochen. Es geht irgendwie um Pharisäer und Zöllner. Da können wir ganz entspannt sein. Müssen wir uns keine Gedanken machen. Es geht um einen Pharisäer, und da wir sonst über den nicht so besonders viel erfahren in diesem Gleichnis, geht es ja irgendwie um alle Pharisäer. Und diese Pharisäer, von denen haben wir alle schon was gehört, vielleicht in der Kinderkirche, in der Jungschar, sind wir beim Bibellesen schon ein paar Mal bei denen vorbeikommen, die tauchen immer mal wieder auf, diese Pharisäer, und die haben eine ganz einfache Rollenzuschreibung im Neuen Testament. Das sind die Bösen, ja, könnte man meinen, oder? Die Pharisäer, die sind eine religiöse Schule, eine bestimmte Art von Frommen im Judentum, die ihr Judentum, ihren Glauben auf eine bestimmte Art und Weise lebt. Und wenn ihr mir mal helfen wollt, vielleicht können wir so ein kleines Stimmungsbild machen. Wie steht Jesus zu denen? Sehr positiv oder unentschlossen oder eher negativ? Was denkt ihr da? Habt ihr bestimmt alle einen Tipp für mich, oder? Ja, das selbe Paar da auch mal. Ja. Also genau, so ging es mir auch. Gegen die Pharisäer geht es eigentlich immer. Es gibt ja tolle Möglichkeiten, heute auch zum Beispiel mit dem Bibelserver im Internet mal zu gucken, wie oft tauchen die zum Beispiel auf. Ja, früher hat man da relativ lang, ich habe so eine große Konkordanz von meinem Opa, mal lang nachgeschlagen. Heute kann man das mit 3-4 Klicks machen. Also, ich schlage nach. 76 Mal kommen die Pharisäer vor im Neuen Testament. Jetzt könnt ihr mal raten, wie oft die positiv vorkommen. Also an ein paar Stellen ist so beides, ja, wo Jesus was lobt an ihnen, aber auch gleichzeitig was kritisiert. Und an vielen Stellen ist Kritik. Ja. Es gipfelt dann darin, dass Jesus sie als Schlangenbrut bezeichnet. Das war auch in biblischen Zeiten kein Lob. Ist heute auch noch nicht. Jesus debattiert mit ihnen, er sucht manchmal die Konfrontation. Meistens muss er sie aber gar nicht suchen, denn die Konfrontation kommt zu ihm. Und er zeigt ihnen immer wieder auf, wie wenig sie letztlich von Gott und von ihrer Bibel verstanden haben. Da kommt fast so was wie Schadenfreude auf, ja, wenn man das so hört und lese. Die Pharisäer, die blicken es nicht. Ja, wie gut haben wir es da, dass wir es blicken irgendwie. Ja. Dieses Wort Schadenfreude übrigens gibt es in den meisten anderen Sprachen nicht. Das scheint irgendwie eine typisch deutsche Sache zu sein, dass man dem so einen präzisen Namen gegeben hat. Ich glaube, das Phänomen an sich gibt es in anderen Kulturen auch. Ja, vielleicht nennt man es auch nicht beim Namen. Von diesen 76 Treffer, ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, von diesen 76 Treffer, wo die Pharisäer im Neuen Testament vorkommen. Da kommt es also dazu, dass er sie Otterngezücht, Schlangenbrut nennt, habe ich schon gesagt. Dann sagt Jesus: Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Dann kommen die Pharisäer zu Jesus und sagen zu ihm, zu seinen Jüngern und sagen: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Dann werfen die Pharisäer Jesus vor, dass er Dämonen nur mit dem obersten Dämon austreibt, dass das mit Gott gar nichts zu tun hat, sondern er da mit Teufeln hantiert. Und ich habe noch ein paar andere Beispiele, aber ich glaube, ihr kriegt so das Bild. Ja? Und das waren jetzt nur die ersten paar Kapitel des Matthäusevangeliums. Ja, da kommt noch mehr. Das sind also die Pharisäer. Da können wir echt ganz schön froh sein, dass man nicht zu denen gehört. Ja? Wie gut ist es, kein Pharisäer zu sein? So könnte man diesen Text auch überschreiben. Wie gut, dass ich kein Pharisäer bin. Überhaupt können wir ganz schön froh sein, gell? Sind wir ja auch. Wir sind ja ganz schön froh, dass wir nicht so sind wie die anderen, dass wir die Probleme von den anderen nicht haben, dass wir irgendwie manchmal vielleicht das eine oder andere doch auch besser im Griff haben. Da gibt es so einen netten Vers vom Bernlocher Heimatdichter Hans Reying, der sich so ein bisschen lustig macht über das Verhältnis der beiden Teilgemeinden. Und der hat dann gereimt: Unser Gott ist überall, hier und auch im Filial. Er löst unsere Sündenketten in Bernloch und in Meidelstetten. Ja. Und es zeigt beides. Der Hans Reying, das war jetzt kein frommer Mann, wie man vielleicht an andere denkt aus dieser Generation vor 150 Jahren. Aber er trifft schon was auf den Punkt mit dieser Aussage, denn Gott ist tatsächlich überall. Er macht sich aber natürlich auch lustig über den anderen. Und das kennt ihr auch. Ja. Die Bernlocher denken, sie sind besser als die Meidelstädter. Die Meidelstädter wissen es noch besser und wissen, dass sie besser sind als die Bernlocher. Das kennt man vielleicht in Gehänge und Lonsinger auch. Muss ich mit dem Finger drauf zeigen oder fällt es euch selber ein? Wer sich da verbessert hält wie die andere? Das gibt man nicht so offen zu, das ist mir schon klar. Und es ist ja manchmal auch so eine spielerische Konkurrenz. Es ist ja gar nicht so schlimm, ja, wenn man sich da manchmal ein bisschen mit Spottnamen neckt und sich ein bisschen foppt. Ist gar nicht so wild, gell? Es geht aber weiter und es hat ja auch was mit dem zu tun, was in uns ist. Ja, ich habe mal von einem älteren Meidelstädter gehört, der hat diesen Ausspruch geprägt: In Bernloch werde ich etmal gestorben sein. Ja? Also selbst dann, wenn es eigentlich egal ist, weil wenn man tot ist, ist ja egal, wo man ist, ja? Also zumindest körperlich egal, selbst dann wollte er nicht in Bernloch sein, aber ich denke, das ist doch bezeichnend. Gell? Warum solche Sprüche? Was steckt da dahinter? Wähnt er sich tatsächlich so viel besser oder die andere so viel schlechter? Ja, ich weiß nicht, wie habt ihr es mit den Würdinger? Ja, hab schon. Die denken ja von sich selber, sie sei die Hauptstadt von St. Johann. Ja, ihr wisst schon, das meiste funktioniert ja auf dieser scherzhaften Ebene, aber irgendwo drunter, unter solche Scherze steckt doch irgendwas. Ja? Sind die vielleicht doch besser oder meinen sie es? Oder meinen wir umgekehrt, wir sind besser wie die? Ihr wisst bisher, auf was ich hinaus will, oder? Ganz am Anfang der Bibel findet man schon solche Sachen, die ganz stark immer mit dem anderen zu tun haben. Ja? Adam und Eva, ja, da passiert diese schlimme Verfehlung, dass die also von dieser Frucht essen, von der sie hätten nicht essen sollen. Und der Adam, man kann die Bibel übrigens ja mit viel Humor auch lesen, lade ich euch mal dazu ein, wir haben manchmal so einen Austausch. Unsere Kindermissionare bei der DEPM sind da ganz fit, auch den versteckten Witz in Bibelgeschichte zu entdecken. Der Adam, das Erste, was ihm so richtig einfällt, um da Gott zu entgegnen, nachdem das also nicht nur vorgefallen, sondern auch entdeckt ist mit dieser verbotenen Frucht, sagt er: Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, ja, die hat also hier die Frucht gepflückt und mir davon zu essen gegeben. Ja. Also wir Menschen haben es irgendwie mit den anderen. Ja. Die dürfen auch gern schuld sein. Ja, das fällt uns gar nicht schwer, wenn die schuld sind. Ja. Wenn wir selber mal was irgendwie nicht so gut hinkriegen, mal irgendwie Mist bauen oder so, das fällt uns schwerer, ja, überhaupt mal die Erkenntnis, dass uns das passiert, aber auch dann mit den Konsequenzen zu leben, vielleicht geht es euch da ähnlich wie mir. Am meisten rege ich mich dann doch über mich selber auf, über die andere schon auch, aber wenn es dann kein Entrinnen mehr gibt, keine Ausrede und auch niemand schuldig sein kann, außer man selber, dann ärgert man sich auch. Gell? Kain und Abel, auch noch ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, gell? Der Mensch ist gerade so ein paar Jahrzehnte alt. Da begannen die Probleme auch, als der Kain angefangen hat, neidisch auf seinen Bruder zu gucken. Ja? Der andere, irgendwie haben wir es mit dem Vergleichen und scheinbar bringt dieses Vergleichen nicht das Beste in uns zum Vorschein. Ja? Meistens ist nicht die erste Reaktion, da kann jemand was weniger gut als ich, dem helfe ich mal. Ja? Das ist vielleicht die zweite oder die dritte Reaktion. Die erste scheint doch erstmal zu sein, da kann jemand was schlechter als ich. Wie gut für mich, dass ich es so gut kann. Wie schön. Ja, können wir uns freuen. Da gab es mal ein Experiment. Das finde ich immer spannend, wenn Psychologe Experimente mal hat mit Menschen, wie Menschen reagieren. Lohnt sich immer wieder zu lesen, was da rauskommt. Da hat man also Menschen angeboten, ich greife jetzt einfach mal dich raus, Stefan. Du hast die Wahl, du könntest entweder 100 Euro kriegen, geschenkt, ohne Bedingungen, und deine beiden Nachbarn, die links und rechts von dir wohnen, warte mal, Gott ist bei dir, wohnen links und rechts Leute? Ja, das wohnt ein bisschen am Eck, ja, okay. Also, aber du kannst dir das vorstellen, deine beiden Nachbarn, die kriegen auch 100 Euro jeder geschenkt. Oder du kriegst 80 Euro geschenkt und deine beiden Nachbarn kriegen jeder nur 60. Ja, Experiment ungefähr klar, du kannst entweder mehr Geld kriegen, aber die anderen kriegen gleich viel. Oder du kriegst ein bisschen weniger, aber die anderen noch weniger. Und es ist erstaunlich, es waren über 80% dieser Versuchsteilnehmer, die sich für die 80 Euro entschieden haben. Die haben auf 20 Euro verzichtet, die sie auch noch hätten haben können, ja, haben nicht den höheren Geldbetrag genommen, weil sie lieber im Verhältnis zu ihren Nachbarn mehr wollten. Ja. Lieber mehr als die andere, als absolut mehr. Ja, weil wenn alle 100 Euro kriegen, dann haben wir ja keinen Vorteil. Da bin ich echt erschrocken. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ihr könnt es vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, aber eigentlich ist es dumm. Eigentlich ist doch das dumm, dass wir so arg mit den anderen haben. Ja, wir könnten eigentlich mit uns selber ja genug beschäftigt sein. Ich glaube, da will uns Jesus letztlich auch drauf auflupfen mit seiner Geschichte vom Zöllner und vom Pharisäer. Es ist auch in der Politik ein ganz beliebtes Mittel, wenn es in einem Land innenpolitische Probleme gibt. Dann kann man die sehr gut außerpolitisch lösen. Ja? Und das bedeutet, dann ist es eigentlich keine Lösung. Also hohe Arbeitslosigkeit, fangen wir doch mal einen Krieg an. Ja? Denn dann sind alle Leute in diesem Land tatsächlich mit ganz was anderem beschäftigt. Und die innerpolitischen Probleme erledigen sich dadurch zwar nicht, aber man muss sich auch nicht mehr mit ihnen beschäftigen. Wenn man so in die Weltgeschichte guckt, findet man erschreckend viele Beispiele genau dafür. Und die Hertha Däubler-Gmelin, die neulich mal Justizministerin war, schon ein paar Jahre her, die ja sogar aus Tübingen war, die hat diesen Vergleich mal angestrengt und hat es einem amerikanischen Präsidenten Bush vorgeworfen, dass das ja schließlich auch Hitler schon gewusst hätte, dass man mit Kriege und Konflikte von innerpolitischen Problemen ablenken kann, und dann musste sie auch zurücktreten, weil sie hat zwar recht gehabt, aber man sagt es halt nicht. Vielleicht ist das auch am Pharisäer sein Problem. Ja? Der orientiert sich nach außen, der sucht sich den Vergleich außen beim Zöllner, weil dann muss er sich mit seinen, er ist ja kein Staat, aber mit seinen innerpolitischen Themen muss er sich dann nicht befassen. Ja? Und so wie ihr da sitzt, seid ihr alle auch keine Staaten, aber ich glaube, man kann es übertragen. Wie ist denn mit unserem Frommsein? Ja? Vielleicht trifft uns das ja auch, wie es dem Pharisäer hier geht. Hier, ich erfülle das und ich mache jenes und mit dem Fasten nehme ich es ganz genau und mit meinem Zehnter Abgeber nehme ich es auch ganz genau. Der pickt sich so ein paar Sachen raus, sagt, Mensch, da bin ich super. Wie gut, Gott, dass ich jetzt so bin wie die anderen. Wie gut, dass ich so super bin. Ja? Und bestimmt fällt uns bei uns selber auch was ein, sagt, wir picken uns drei Sachen raus, wo wir super können, und dann bestätigen wir uns selber so damit, sagen, Mensch, wie super, dass ich so toll Fahrrad fahren kann. Ich nehme es zwar mit der Wahrheit nicht so genau, aber das gucke ich mir gar nicht an. Aber ich bin ein toller Fahrradfahrer und jetzt gucke ich mal dann um. Oh, gut, gut, dass ich nicht so schlecht bin wie der andere. Versteht jedes Kind, dass es nicht funktioniert, dass man so eigentlich nicht rechnen kann, diesen Vergleich? Und trotzdem, vielleicht verstehen jetzt die Kinder sogar besser, fallen mir Erwachsene ständig darauf rein, auf diese Vergleicherei. Wie ist denn mit unserem Frommsein? Sind wir vielleicht auch froh, dass wir selber so fromm sind, dass wir selber zu Jesus gehören und dass wir so ein gutes Gebetsleben haben und dass wir sowieso errettet sind? Das ist ja auch eine feine Sache, gell? Wie guckt man denn da die anderen an, die vielleicht nicht so fromm sind? Wie guckt man denn da die Nachbarn an, die sonntagmorgens lieber ihren Rasen mäht? Ja? Zum einen stören sie uns durch ihren Lärm, zum anderen kehrt sich das et. Man geht ja schließlich in die Kirche, und wenn man in die Kirche geht, dann lässt man sich wenigstens et dabei erwischen. Ja? Vielleicht kennt ihr das auch, das prägt ja unsere Alp auch. Wenn man schon et fromm ist, dann kann man wenigstens fromm da. Ja? Ich nehme mich da übrigens selber aus, gell? Ich predige euch, ich predige uns alle. Und dann ganz anders jetzt dieser zweite Mitspieler in dieser Geschichte, dieser Zöllner, ja, wie betet denn der zu Gott? Der ist selbstbewusst, sich selbstbewusst, der weiß, wie es in ihm drin aussieht. Der weiß auch, dass mit seinem Beruf et so Hase rein ist, dass er damit bei Gott et viele Pluspunkte sammelt mit diesem Umgang mit Geld und wie er da die Leute übers Ohr haut und so. Er hat Gott nichts zu bringen als die Bitte um Gnade. Und das weiß er und das macht er. Ja. Vielleicht war schon mal jemand von euch am Fehmarnsund, ja, an der Ostsee schon mal gewesen, Insel Fehmarn. Da gibt es also einen Sund. Ja. Und vielleicht wisst ihr aber auch so, was es mit dem Wort Sünde auf sich hat. Der Sund, das ist dieser Graben, da fließt ein bisschen mehr drüber, der die Insel vom Festland trennt. Und unsere Sünde, die der Martin Luther ja als Wort gewählt hat, als Übersetzung, betrifft genau das. Es geht eigentlich nicht um das, was wir tun, nicht um unsere Fehler, nicht um das, was man nicht so gut nachkriegt. Es geht ganz tief um das, was uns trennt von Gott. Ne? So wie der Fehmarnsund, die Insel Fehmarn, vom Festland trennt. Das bedeutet Sünde. Wir sind von Gott getrennt. Und der Zöllner hat hier diesem frommen Pharisäer die entscheidende Erkenntnis voraus. Ne? Über den Fehmarnsund geht eine Brücke. Ich glaube, die heißt sogar so, Fehmarnsundbrücke, ein bisschen lang. Ne? Und die einzige Brücke, die diesen Sund, die diese Sünde zwischen uns und Gott überspannen kann, ist eben Gnade. Und genau das nennt hier unser Zöllner beim Wort. Und der Pharisäer in seinem Vergleicher, in seinem Zufriedensein, vielleicht in seiner Selbstzufriedenheit, übersieht das Wesentliche. Diese Gnade ist uns in Jesus zur Person geworden. Es ist nicht nur irgendwie was Abstraktes. Jesus hat diese Gnade in unsere Welt hinein übersetzt. Die Indianer in Paraguay, in Brasilien, die haben keinen gnädigen Gott. Die kennen das nicht, dass es Gnade gibt. Das ist auch die geniale Erkenntnis, wenn ein Indianer zum Glauben kommt, ja? Dass es diesen gnädigen Gott gibt. Und übrigens auch unsere evangelische Kernfrage. Gell? Martin Luther hat gefragt, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Gnade, nur durch Jesus, nur durch Jesus. Das ist das Einzige, was wir bringen können. Nicht unsere Sache, die wir gut hinkriegen, obwohl man bestimmt alle Beispiele dafür findet, was so gut geht. Jesus überwindet die Trennung zwischen uns und Gott. Meine Frau sagt, am Schluss muss ich immer sagen, wie wird es konkret? Und das mache ich bei euch auch. Wie wird das konkret in meinem Leben? Vielleicht kann das mal unser Gebet sein. Vielleicht können wir das mal üben, was der Zöllner hier betet. Gott, sei mir Sünder gnädig. Nicht gucken, was habe ich, nicht mit ihm in erster Linie drüber schwätzen, was sind meine Sorgen oder was war halt gut. Nicht nur dieses Bitte- und Dankgebet, sondern mal mit ihm genau darüber sprechen, dass mir diese Gnade braucht. Das kann genauso kurz sein wie bei diesem Zöllner. Das wäre mein erster konkreter Vorschlag. Und mein zweiter konkreter Vorschlag ist, beim anderen das nicht zu suchen. Beim anderen nicht das zu suchen, was er nicht gut kann. Ich habe mal in einer Predigt gehört, das fand ich echt gut. Man sollte beim anderen rausfinden, ob es ihm eine Last ist, was er da macht, was er da hat, was uns stört. Denn da hat die Bibel einen ganz einfachen Tipp, wenn nämlich ein anderer eine Last hat, das wissen da auch, wissen die Kinder immer am besten, dann soll man dem Trager helfen und nicht ihm noch was auferlegen zusätzlich. Also zwei ganz konkrete Sachen, uns zum Beten, uns zum drüber nachdenken und vielleicht anwenden.